zusammen und herzlich willkommen beim Energiezone-Podcast. Endlich kommt die Aufnahme vom bereits dritten Energiefrühstück in München, die wir schon Anfang Oktober am 2.10. aufgenommen haben. War leider viel los bei ONU und wie von Alex ja auch schon in der letzten Folge mit P3 gesagt, Herbstferien dazwischen. Wir haben wirklich so viele Folgen jetzt schon im Backlog und kommen gar nicht hinterher mit dem Produzieren, daher die kleine Verzögerung. Wir produzieren die ja, wie ihr wisst, auch alle komplett selbst im Team ohne Profis oder externe Hilfe oder so. Also danke an der Stelle auch nochmal an Jonas und Olivia für die Unterstützung, aber inhaltlich vielleicht auch gar nicht so verkehrt, denn industrielle Flexibilität, worum es ja ging, ist weiterhin ein heißes Thema und jetzt mit ein bisschen Abstand zum Energiefrühstück, also dem vorigen in Berlin, damit auch gut, ich sag mal, komplementäre Inhalte zu den anderen Themen, die wir zwischendurch gesendet haben. Also, diesmal durften wir bei unseren Freunden von Octopus Energy das Office besetzen. Bastian Giro kennt ihr ja auch schon aus der ein oder anderen Folge. Würdige Location mit Top-Frühstücksbuffet für alle Fans, die da waren. Andrang war auch entsprechend groß, um die 100 Leute oder sowas vor Ort. Mehr als erwartet auf jeden Fall. Und auf dem Panel dabei waren diesmal Torge Larsen von Incentive, ein wahrer, ich sag mal, Energiezone-Veteran, den ich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen muss. Der war ja erst beim Energiefrühstück in Hamburg als Gast und Fragensteller, dann normaler Podcast-Gast und jetzt, also in Anführungszeichen normaler Podcast-Gast mit einer normalen Folge und jetzt Energiezone-Frühstück Live-Premiere sozusagen. Und dazu Fabian Becker, der ist CEO von Intelios. Intelios vermarktet industrielle Flexibilität und war damals, also haben ganz früh angefangen und war damals Pionier des ganzen Themenkomplexes, also so Demand-Response-Management, was heute natürlich aktueller denn je geworden ist mit den Börsenpreisen, die wir so sehen. Die arbeiten mit den absolut größten Energie-Großverbrauchern Deutschlands zusammen. Alles weitere zu Intelios erklärt er euch aber dann einfach selbst. Fabian kann das noch besser umreißen. Anschließend durfte ein Wiesnbesuch in München während des Oktoberfests natürlich nicht fehlen. Mit einigen von euch, die die Verlosung gewonnen haben. Und das hat total Spaß gemacht. Es war jetzt vorerst auch das letzte unserer Events, da uns dieses Format aber großen Spaß bereitet und wir vor allen Seiten eigentlich Unterstützung und positives Feedback bekommen, wird es sicherlich nicht die letzte bleiben. Also als nächstes würden wir dann vielleicht irgendwann im Januar, Februar 25 ein Energiefrühstück in NRW ins Auge fassen und dann, was weiß ich, im Frühling vielleicht Frankfurt oder Stuttgart, dann hätten wir wahrscheinlich fast alle Ballungszentren, an die ich jetzt so denken kann, einmal durch, beziehungsweise abgefrühstückt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser spannenden Folge. Servus alle miteinander und herzlich willkommen beim Energiezone-Podcast. Wir nehmen schon auf, oder? Sehr gut. Jetzt dem dritten Energiezone, Energiefrühstück, was wir veranstalten. Das erste war im Mai in Hamburg. Das zweite haben wir jetzt letzten Monat in Berlin gehabt und jetzt zum dritten Mal in München. Und deswegen möchte ich als allererstes natürlich Bastian Girol das Wort erteilen. Der ist nämlich unser Veranstalter hier heute. Bastian, du warst ja schon mal im Podcast, also die eingefleischten Energiezone-Fans kennen dich. Aber das war Anfang Januar, glaube ich. Das war der erste Podcast, den ich ohne Alex Graf gemacht habe. Und jetzt mache ich das erste Panel ohne Alex Graf, von daher passt. Stell dich doch mal kurz vor, nochmal für diejenigen, die dich jetzt zum ersten Mal kennenlernen, dich und Octopus, und erzähl uns, wo wir hier sind. Ziemlich schönes, fancy Office, wo wir heute sein dürfen.
Hallo, herzlich willkommen bei Octopus Energy. Ich bin Bastian Girol, ich bin der CEO. Ich war gestern auf der Wiesn, darum ist meine Stimme so, die ist nicht normalerweise so. Aber wie ich sehe, ihr kriegt das heute auch noch alle hin. Willkommen bei uns, das ist unser Office hier. Also wir sind, wie vielleicht einige von euch wissen, ein Energieanbieter für erneuerbare Energien. Wir kommen, unser Heimatmarkt ist Großbritannien. Deutschland war das erste Land, in das wirklich expandiert wurde. Und München und nicht dieses Office, da waren wir noch ein bisschen im kleineren Office, aber das ist hier unser Hauptsitz in Deutschland. Auch wir finden es ziemlich nice und fancy, unser Office. Wir haben jetzt ein zweite Location sogar in Berlin, die wir jetzt gerade, wo wir auch in ein größeres Office reinwachsen. Und es freut mich, so viele Leute hier zu sehen. Ich glaube, wir haben nicht ganz mit so einer hohen Showrate gerechnet, aber bei eurem spannenden Thema, glaube ich, hätten wir uns das denken können. Ich bin super gespannt auf euer Panel. Ja, zum Glück, mit meiner Stimme bin ich nicht dabei. Aber ich finde das Thema mega spannend, weil gerade wir als Energieanbieter für erneuerbare Energien, Flexibilität am Markt ist Kernthema, das uns umtreibt. Das ist fast jedes Gespräch, das wir mit Journalisten und Politiker führen, ist genau darum, wie schaffen wir es, den Markt dahin zu bewegen, mehr in die Flexibilität zu gehen und wie schaffen wir es, darauf Produkte zu bauen, die am Ende vor allem für den Verbraucher wirklich einen Unterschied machen. Und wir haben jetzt erst gestern auch auf unserer Partnerwiesen mit einem großen Partner zusammen unsere erste Partnerschaft für Zero Bills Homes gelauncht. Und ohne jetzt hier einen riesen Plug für unsere Produkte zu machen. Aber das sind Häuser, in denen die Energietechnik verbaut ist, die man heutzutage kennt. Also PV-Anlage, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Smart Meter, ganz wichtig. Und wir managen diese Häuser dann so mit dem Erzeugung, Verbrauch, Einspeisung und Bezug aus dem Netz von Strom, dass wir die Kunden, die in diesen Häusern leben, garantieren können, dass sie 0 Euro Stromrechnung haben. Und das perspektivisch für die nächsten 5 bis 6 Jahre. So, und das ist nur möglich, wenn wir eben diese Flexibilität, die uns erneuerbare Energien geben, wirklich nutzen. Und wir sind da ganz am Anfang. Also wir merken halt auch mit so einem Produkt wie Zero Bills, da gibt's momentan einen engeren Case, in dem das wirklich gut funktioniert. Das müssen sehr energieeffiziente Häuser sein. Aber in anderen Märkten, in Großbritannien, wo wir viel mehr Flexibilisierung schon im Markt haben, da schaffen wir das auch auf ganz andere Häuser auszurollen und das wirklich in die breite Masse zu treiben. Also von daher, super spannendes Thema. Aber ihr redet heute ja auch so ein bisschen über die Herausforderungen, die damit zusammenhängen, weil da sind schon auch Themen, man muss das Problem auch irgendwie lösen. Was machen wir eben, wenn der Strom nicht immer nur da ist, genau wenn wir ihn brauchen? Bin sehr gespannt, zu was für Ergebnissen hier kommt.
Wir zeichnen einen Podcast auf und das bedeutet, dass es da eine Aufnahme gibt, die dann veröffentlicht wird. Das heißt, wenn ihr, wie ich hoffe, dann auch Fragen stellt und Redebeiträge habt, dass es okay ist, dass wir die dann veröffentlichen. Zweite ist, wir machen auch Videoaufnahmen, das ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber hier läuft was mit für uns und es gehen ein paar Leute aus dem Team rum, die machen Fotos mit so Handykameras. Ich hoffe, dass es auch okay ist für euch. Wenn irgendjemand stört, dass wir diese Aufnahmen verwenden, dann bitte einmal kurz bei uns melden und zwar bei Olivia. Olivia, wo bist du? Da einmal winken, alle. Genau. Also wenn irgendjemand nicht auf diesen Videos drauf sein soll, die wir zur Vermarktung nehmen, dann bitte einmal kurz bei Olivia melden. Genau, so viel der einleitenden Worte. Dann Anmerkung.
Kamera erwartet worden sollte.
Das ist super. Danke. Danke. Genau, ihr seht also sozusagen, Energiezone ist selbst produziert, typischerweise, immer mit so einem Handy und mit so 2 ganz einfachen Mikros. Das heißt, für mich ist es jetzt auch hier ein ganz besonders professionelles Setting. Ich bin total beeindruckt von diesem Office. Mir tun die Leute leid, die da eigentlich zumindest so aussehen, als ob sie wirklich noch arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger sein müssen oder so. Aber mega toll, dass wir hier sein dürfen. Danke nochmal an Octopus für die Einladung und für das tolle Buffet. Einige von euch kommen ja dann auch später mit noch auf die Wiesen und wir treffen uns dann um 11.15 Uhr hier, direkt vor neben Verena sozusagen. Genau, das schon mal jetzt, wo ihr noch alle mit der Aufmerksamkeit voll dabei seid, dass das auch gesagt ist. Genau. So, ansonsten versuchen wir das Ganze so interaktiv wie möglich zu gestalten. Wir haben jetzt hier so natürlich ein bisschen Content vorbereitet und sprechen 20, 30 Minuten zum Thema industrielle Flexibilität. Aber das Format funktioniert am besten, wenn ihr einfach auch teilnehmt. Also ihr wolltet ja sicher schon immer mal in einem Podcast auftreten und Energiezone berühmt sein. Ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit, euch gute Fragen, schlaue Fragen zu überlegen, dass ihr, wir haben ja so ein Handmikro, da gehen wir nochmal drum. Ich kann da nochmal 5 Minuten überbrücken, aber irgendwann werde ich dann anfangen, Leute ranzunehmen. Also Thema soll heute sein industrielle Flexibilität und wir haben hier 2 absolute Experten. Ein Thema, das auch jüngst sehr hitzig debattiert wurde im Zusammenhang mit Netzentgelten. Da gehen wir vielleicht später nochmal genauer drauf ein.
Genau. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr euch erstmal vorstellt für alle diejenigen, die euch noch nicht kennen. Torge, du warst ja schon mal im Podcast. Fabian, wir haben es immer versucht, noch nicht geschafft. Vielleicht dann demnächst auch nochmal eine Folge mit dir. Aber vielleicht erzählt ihr kurz, wer ihr seid, was ihr macht und was das mit industrieller Flexibilität zu tun hat. Torge, magst du anfangen?
Gerne, ja. Ja, hallo erstmal an alle. Ich bin Torge Larsen, einer der Mitgründer von Incentive. Und wir haben eine Lösung entwickelt, die eben der energieintensiven Industrie, insbesondere auch dem Mittelstand, dabei hilft, ihre Energie oder ihre Energieverbräuche besser auf das Angebot der erneuerbaren Energien anzupassen. Und das eben sehr softwaregetrieben, algorithmisch basiert und vollautomatisiert. Und das ist unser Thema. Flexibilisierung treibt uns um. Und ich habe mich heute ins schönste Bayern-Outfit geschmissen als Schleswig-Holsteiner. Dankeschön. Deswegen, freut mich sehr, dass ich hier dabei bin.
Cool. Willkommen, Torge. Fabian.
Genau, ich bin der Fabian Becker. Ich bin seit 15 Jahren in der Energiewendewirtschaft, nicht in der Energiewirtschaft, in der Energiewendewirtschaft und seit 10 Jahren bei der Entelios AG, beschäftigt mich also seit 10 Jahren mit dem Thema Flexibilität, vor allem industrielle Flexibilität, und habe jetzt seit 2,5 Jahren die Gesamtverantwortung sozusagen für die Entelios. Wer sind wir? Wer ist die Entelios? Dem einen oder anderen mag es ein Begriff sein. Wir sind ein Münchner Unternehmen, haben 2 Standorte, München und Berlin, sind ziemlich gleich verteilt, wobei in München schlägt das Business-Herz sozusagen. Berlin ist eher technologisch oder technologiegetrieben. Wir waren die Ersten, die 2010 uns mit dem Thema Industrieflexibilität beschäftigt haben. Demand Response, ein Begriff, der aus den USA sozusagen ursprünglich kam, da mit einem ganz anderen Hintergrund, so die marode Infrastruktur. Und bei uns damals, als es dann sozusagen überführt wurde nach Deutschland, mit der Motivation oder mit der Voraussicht, dass wir ein viel volatileres Energiesystem haben werden. Und im Prinzip genau mit dem Blick auf die Situation oder auf die wir heute haben und die sich noch in Zukunft verstärken wird. Also von daher realisiert sich bei uns in der Praxis das hat sich über die Jahre und zunehmend verstärkt realisiert, wegen was wir gestartet sind sozusagen. Wir haben heute 2 Standbeine, das ist Industrieflexibilität, nach wie vor ein großes Thema, aber der Vollständigkeit halber ein zweites sehr, sehr dynamisch wachsendes Standbein, was Großbatteriespeicher Management oder Vermarktung ist. Wir haben, vielleicht letzter Satz noch, wir haben aktuell irgendwas zwischen 1 Gigawatt und 1,5 Gigawatt an purer Flexibilität. Ich betone das purer Flexibilität deswegen immer, also unter Vertrag beziehungsweise auch technisch angeschlossen und technisch genutzt. Ich betone das pure Flexibilität deswegen immer, weil das natürlich Größenordnungen sind oder Zahlen sind, die, wenn man sie jetzt mit Direktvermarktern in Relation setzt, sehr, sehr klein wirken sozusagen. Aber wenn man davon ausgeht, dass Flexibilität immer nur ein Bruchteil, die Essenz sozusagen der Leistung, der installierten Leistung ist, dann sind 1,5 GW eine ganz andere Hausnummer. Genau.
Prima. Torge, sag du auch nochmal zwei Worte zu Incentives, sozusagen zu Kunden. Wo steht ihr versus vor 3 Monaten oder wann wir den Podcast aufgenommen haben, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen die Differenz sozusagen zwischen euch nochmal.
Ja, genau. Also wir haben Incentive Ende 2020 gegründet, sind mittlerweile seitdem ganz gut gewachsen. Wir sind damals gestartet und haben uns überlegt, ob wir im Endeffekt den überschüssigen Windstrom, den wir in Schleswig-Holstein haben und der ja oft zur Abregelung von Windkraft führt, besser nutzen können und in Form von Wärme in den Pufferspeichern von Haushalten zwischenspeichern können. Und das eben vollautomatisiert. Das war mal so der Grundgedanke. Haben das aber seit 2020 dann weiterentwickelt, dass wir hier eine Lösung wirklich für die Industrie anbieten können. Wir sind weiterhin stark fokussiert auch auf thermodynamische Prozesse. Das heißt, wo können wir mit Wärme und Kälte arbeiten? Überall da, wo Strom in Wärme gewandelt wird oder Strom in Kälte, helfen wir dabei, eben entsprechende Flexibilisierungspotenziale zu identifizieren, diese dann auch zu heben und nutzbar zu machen und damit eine Wertschöpfung zu erzielen. Das heißt bei uns aber auch, dass wir das nicht nur immer in den Energiemärkten machen müssen, also im Bereich Demand Response oder irgendwie in den kurzfristigen Energiemärkten, sondern das fängt bei uns schon viel kleinteiliger an, dass wir vielleicht schon mal lokal schauen können, wo können wir zum Beispiel einen höheren Eigenverbrauch erzielen, wo können wir durch eine Flexibilisierung oder eine Lastverschiebung dafür sorgen, dass man eben mehr von seinem eigenen PV-Strom vom Dach nutzt, anstatt diesen einzuspeisen. Auf der anderen Seite können wir dabei helfen, auch Netzentgelte zu reduzieren. Also wo können wir Lastspitzen prädiktiv schon mal vorausschauend reduzieren, wo können wir Hochlastzeiten Zeitfenster nutzen. Ein anderes Thema ist natürlich auch die Optimierung auf eine Day-Ahead-Marktpreiskurve. Also wenn der Kunde eben eine Spotbeschaffung hat oder eine Teilspotbeschaffung, können wir darauf optimieren. Flexibilisierung fängt aber bei uns auch schon in anderen Themen an, wo es darum geht, wie können wir eine Kälte- oder eine Wärmeerzeugung eben auch auf eine Außentemperaturkurve optimieren. Also wobei es darum geht, ist im Endeffekt, dass man den Effizienzgrad, den sogenannten COP, wie viel Strom brauche ich, um wie viel Wärme oder Kälte zu erzeugen, dass wir sowas eben auch optimieren können. Also wir sind da sehr viel mehr behind the meter unterwegs, also wirklich zu gucken, was passiert bei dem Kunden lokal, mit welchen Anlagen können wir arbeiten, mit welchen Puffer- und Speichermöglichkeiten können wir arbeiten, wo können wir den Kunden im Endeffekt entkoppeln, auch von der Volatilität der erneuerbaren Energieerzeugung und nutzen da eben weitestgehend vollautomatisierte Optimierung, die wir dann auch direkt in die Anlagen reinspielen. Also wir betrachten wirklich den Kunden behind the meter als ein ganzes Energieportfolio, was aber natürlich über eine Schnittstelle verfügen muss in die Energiesysteme in front of the meter. Also zum Beispiel zu euch, wo es darum geht, wie kann man über eine bidirektionale Kommunikation dafür sorgen, dass Energiedaten von hinter der Messstelle inklusive entsprechender Vorhersagen dann an Energiedienstleister, Energiemarktteilnehmer, Energiehändler kommuniziert werden, dass die im Endeffekt damit was auch in den Energiemärkten anfangen können und uns auch dann Signale zurückschicken können, auf die wir dann reagieren können. Also das ist dann wirklich bidirektional auch mit einer Echtzeitkommunikation gedacht. Und ich glaube, da müssen wir hin, weil, wie Fabian schon gesagt hat, die erneuerbare Energieerzeugung, die wird immer volatiler und das ist eben kurzfristig. Und für kurzfristige Anpassung von Last über Zeit oder einer kurzfristigen Abstimmung von Verbrauch und Erzeugung brauchen wir eine Echtzeitkommunikation. Und das ist das, wo wir dann auch so ein Handshake sehen ins Energiesystem. Genau.
Prima. Alle verstanden oder schon die ersten Fragen aus dem Publikum? Ihr müsst euch welche überlegen, weil irgendwann werdet ihr drangenommen. Genau. Ja, bitte. Gerne. Ich hole dir ein Mikro noch, dann bist du auch mit der Aufnahme.
Guten Morgen. Alexandra Künzberg von Forvismazar. Ich bin da im Transaktionsbereich und co-headde unsere Energy Group. Ich habe eine Zeit lang mal bei Innogy gearbeitet und jetzt gerade an Torge, an dich die Frage. Diese Konzepte sozusagen behind the meter, gerade im privaten Verbrauch, die Nutzung, den Konsum von Energie so zu flexibilisieren, ne, dass du sozusagen außerhalb der Standardlastkurve arbeitest, die sind ja nicht neu. Die hat es ja vorher gegeben. Es gab immer schon Geschäftsmodelle, die haben versucht, da jetzt das sozusagen den Bedarf, den wir haben, mit dem technischen Herausforderungen zu verknüpfen und noch profitabel zu machen. Ich finde es klasse, dass ihr jetzt da nochmal einen neuen Versuch wagt, sozusagen. Kannst du nochmal erklären, wie ihr euch von diesen alten Konzepten, sag ich mal, ja, die es schon 2015, 2016 und so gab, unterscheidet, gerade mit dem Blick auch auf diese Echtzeitkommunikation, die ja auch aber häufig noch daran scheitert, dass wir noch nicht die richtigen Meter installiert haben eigentlich, ne? Also, dass wir noch keine Realtime-Messgeräte haben, nicht wie in UK zum Beispiel, wo das schon ein Stückchen weiter ist. Mhm. Danke.
Ja, sehr gerne. Man muss hier, glaube ich, ganz stark unterscheiden zwischen ich sage immer drei Segmente. Wir haben zum einen die Haushalte, dann haben wir Gewerbe, also Bürogebäude, Supermärkte, Einkaufszentren etc., Krankenhäuser und wir haben die Industrie. Unser Fokus, wir sind damals angefangen in den Haushalten, das war wie gesagt 2020, haben aber genau diese Herausforderung da auch erkannt. Ne? Also erstmal war das vor dem Ukraine-Krieg, das heißt vor der Energiekrise, da hat das sowieso noch nicht so wirklich jemanden gejuckt, muss man ehrlich sagen. Dann war das Thema Wärmepumpen und elektrische Wärmeerzeugung einfach noch nicht so groß. Und natürlich das Thema Standard-Lastprofile, Smart Meter, riesengroße Herausforderung, immer noch, klar. Was uns natürlich auch dann bewogen hat, diesen Bereich zu verlassen und uns eben dann auf die Industrie zu spezialisieren. Weil genau hier sehen wir schon, dass es funktioniert. Hier haben wir schon im Endeffekt ELM gemessene Kunden, also in quasi 15-Minuten-Takt gemessene und abgerechnete Kunden. Hier haben wir große Hebel in den Anlagen, also mit denen wir arbeiten können. Hier haben wir schon in der bestehenden Infrastruktur entsprechende Puffer- und Speichermöglichkeiten, aber auch weitere Herausforderungen, wo es neue Flexibilitätspotenziale auch wirklich gibt. Also Speicher werden ausgebaut, Elektrifizierung der Wärme. Das sind alles Riesenthemen. Die ganze Industrie ist ja gerade in so einem riesen, ich sag mal, Transformationsstrudel, den sie ja auch durchlaufen wollen und auch durchlaufen müssen. Und durch diesen Transformationsstrudel ergeben sich ja auch viele weitere Möglichkeiten. Ein weiteres Thema, E-LKWs zum Beispiel, auch ein Thema, mit dem man arbeiten kann. Und Da ist zum einen in der Industrie einfach die Messbarkeit ist da, die Hebel sind da, also die und die Anreize sind dadurch auch da. Also die Anreize durch eine Spotbeschaffung, die Anreize durch die eigene erneuerbare Erzeugung, die Anreize durch Netzentgelte, die sich ja jetzt vielleicht auch nochmal auch außerhalb der 7000-Stunden-Regel dynamisieren werden. Und ich glaube, dass da jetzt wirklich zumindest in der Industrie schon der große Case gefunden wurde. Im Haushalt ist es immer noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Da muss schon das Setup stimmen von so einem Haushaltskunden. Aber auch da ist schon was möglich.
Das darf jetzt Bastian Gierul aber nicht hören.
Ja, yeah. Hat er selber gesagt.
Genau. Frage beantwortet einigermaßen? Genau, wir haben ja noch Zeit, uns dann danach auch auszutauschen. Okay, verstanden. Also industrielle Flexibilität. Ihr kommt eher ein bisschen, das hast du ja bei uns im Podcast auch gesagt, ein bisschen von den kleineren Kunden, also immer noch deutlich größer als jetzt sozusagen Haushaltsflexibilität. Was ist so der Kunde, den ihr vorgestellt habt bei uns? Das war Bade.
Peter Bade GmbH, genau. Das ist ein Kühlhausbetreiber, der verbraucht 2,6 Gigawattstunden Strom, also 2,6 Millionen Kilowattstunden okay. Strom.
Also
genau,
viele tausend Haushalte.
Genau. Was ich eben noch vergessen hatte zu erwähnen, ist natürlich auch Technologie. Also von 2015 bis heute hat sich in der Technologie einiges getan. Das ist auch einer unserer ganz großen Hebel. Standardisierung, gute automatisierte Software, die sich leicht und standardisiert bei Kunden implementieren lässt auch und auch mit den entsprechenden Systemen verbinden lässt. Und das ist auch ein ganz großer technischer Hebel, den wir hier sehen und den wir natürlich auch ausspielen.
Genau. Und ihr, Fabian, bei Entelius, ihr kommt ja eigentlich eher von den ganz, ganz großen Kunden, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, welchen man sagen darf, aber BASF, Covestro, sind ganz große industrielle, großskalige Anlagen.
Ja, also wo wir über 200, 300, 400 GWh je Standort sprechen, teilweise in der Gruppe mehrere Terawattstunden Strombezug, ja.
Also die sozusagen Bandlastprivilegierten, die
ganz genau.
90% Netzentgelte.
Im Zentrum des Stroms.
Alles klar, kommen wir gleich noch zu. Und ihr habt auch bei so einem oder bei dem großen Forschungsprojekt mitgemacht von den Copernicus-Projekten Synergie. Und da wart ja ein Teil von so einem Forschungskonsortium und habt erarbeitet, was die Möglichkeiten sind, auch bei den bisschen schwerer zu flexibilisierenden industriellen Prozessen, richtig?
Genau, ganz genau. Da war genau der Fokus auf dem großen Hebel sozusagen, also auf den ganz großen und dann genau der Fokus auf denen, die die letzten Jahrzehnte im Prinzip darauf trainiert wurden, sozusagen Strich zu fahren und sozusagen ihre ganze Aktivität darauf ausgerichtet haben, maximal effizient so quasi kurz unter der Lastspitze zu fahren und das Ganze über 7000, 7500, 8000 Stunden pro Jahr. Mhm. Also so die Königsfrage sozusagen der Flexibilisierung.
Und geht da was?
Ja, da geht was. Das ist die gute Nachricht. Die Herausforderung ist aber, die schlechte Nachricht sozusagen ist, dass die Herausforderungen riesig sind.
Okay.
Das Synergie-Projekt ist deswegen, das Synergie-Projekt hatte drei Phasen. Ich glaube, es ist um 2017 oder so gestartet. Wir waren dann dabei 19 bis 21 und sind jetzt so noch ein bisschen beobachtend dabei. Was ich persönlich, deswegen bin ich jetzt nicht so in den allerletzten Details drin. Was ich selbst oder persönlich an diesem Synergie-Projekt sehr, sehr gut fand und sehr passend fand, ist, dass man wirklich Wissenschaft und Praxis, ich sag mal, gleichberechtigt zusammengebracht hat. Also ich glaube, es waren 10, 15, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, große Industriepartner dabei, von mittelständisch energieintensiver Industrie, nenne ich es mal Molkereien und so weiter, bis zu den ganz großen. Und es gab auch verschiedene Workstreams. Also es gab ein Workstream mit Blick auf Regulatorik, auf Kommunikationstechnik, auf Prozesstechnik sozusagen, weil wir können sämtliche Daten hin und her schieben, wenn es der Prozess am Ende qualitativ sozusagen nicht hergibt, dann geht es am Ende einfach nicht. Also all diese Dinge haben sozusagen eigenständigen K.O.-Charakter, so kann man es glaube ich sagen. Und das war das Gute an diesem Synergieprojekt, dass man sich auf all diese K.O.-Fragen sozusagen in eigenen Workstreams Wissenschaft und Praxis zusammen sehr, sehr konzentriert fokussiert hat. Die Ergebnisse wurden jüngst auch veröffentlicht. Wir sprechen über Flexibilitätspotenziale von
gib uns bis Gigawatt.
Abhängig über die Zeit von 12 Gigawatt, 12, 13 Gigawatt Lasterhöhung, Lastreduktion. So Größenordnung. Das reduziert sich dann bei einer 15-minütigen Betrachtung ist es natürlich ein bisschen mehr. Bei einer 4-stündigen Betrachtung dann reduziert sich es auf, ich glaube, 7, 8 Gigawatt oder so. Aber ist auch ganz egal. Es ist im Wesentlichen, es ist deutlich mehr als das, was wir heute haben. Wir sprechen heute vielleicht von einem Gigawatt, 1,x Gigawatt. Und auch quasi in verschiedenen Betrachtungen. Also von daher ist das Ergebnis erfreulich sozusagen. Und die Qualität des Projekts oder des Forschungsprojekts aus unserer Sicht sehr gut. Und was man auch nicht vergessen darf, Synergie hat, glaube ich, eine, zumindest unsere Wahrnehmung, eine laute Stimme oder eine Stimme, die gehört wird im politischen Berlin, im politischen oder regulatorischen Prozess, was auch nicht ganz unwichtig ist.
Okay, und ist das viel, 10 Gigawatt, so fürs Gesamtsystem betrachtet?
Ja, 10 Gigawatt wäre etwas, mit dem man arbeiten kann. Das ist, es ist immer noch kleiner sozusagen, als wenn man jetzt Haushalte betrachten würde. Die Haushaltsflexibilität wäre jetzt.
Bräuchte mir Bastian auf dem Podium, der sagt, was sein Potenzial ist.
Nochmal deutlich größer. Aber für das, dass sich diese Flexibilität auf wenige Player erstreckt und auf vergleichsweise wenige Anlagen, ist es ein riesiges Potenzial.
Okay. Und genau, also verstanden, da gibt es ein großes Potenzial. War das für die Leute dann in dem Forschungsprojekt oder auch in euren Projekten, die ihr sozusagen mit euren Kunden habt, ist es dann irgendwie überraschend für die? Also, dass es doch so viel Potenzial gibt? Oder ist das, also weil, was ich wahrnehme, ist, wenn wir über Flexibilisierung von Netzentgelten oder über diese Bandlastprivilegien, 7000-Stunden-Linie, 19.2 reden, dass natürlich als erstes, wenn die Bundesnetzagentur sagt, lasst uns doch wenigstens mal überdenken, lasst uns mal einen Konsultationsprozess machen und überlegen, ob wir das vielleicht auch anders organisieren können, dass dann immer der große Aufschrei ist, wir haben gar keine Flexibilitäten und passt auf, nicht Eisenmetalle, Aluminium und was weiß ich, Papier und so weiter, einige Industrien, die können wir gar nicht flexibilisieren. Also meine Frage ist an euch, weil ihr habt da Erfahrungen, sowohl aus dem Projekt als auch sozusagen mit den Kunden. Wissen die das einfach nicht, dass es die Potenziale dann doch gibt? Oder also wenn wir jetzt sagen, es gibt 10 GW?
Ja, also ich glaube, das kommt drauf an. Also es kommt ein bisschen drauf an, was da natürlich für ein interessierter technischer Leiter in so einem Betrieb sitzt. Oft ist es so, dass die schon wissen, dass da was geht. Die wissen nur einfach nicht, wie sie es heben können. Also ich glaube, das ist schon mal ein Thema. Es gibt natürlich auch immer welche, die sind dann wirklich überrascht. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit auch öfter mal auch mit Brauereien tatsächlich gesprochen, die ja auch über viel Kühlung, auch über viel Wärmeprozesse verfügen. Und dann sitzt da jemand und man sagt, ja, vielleicht kann man in den und den Prozessen dann doch in irgendeinem Temperaturband arbeiten und da eine gewisse Flexibilisierung rausholen, einfach durch eine intelligente Ansteuerung der entsprechenden Puffer- und Speicherpotenziale. Und dann sagt der technische Leiter so im tiefsten Bayerisch, ja, das geht schon. Ich kann das nicht so gut nachmachen, aber auf jeden Fall ist es dann so, ja, dankeschön. Auf jeden Fall ist es dann so. Auf jeden Fall ist es dann so, dass wir das dann einmal durchrechnen und sagen, ja, das geht schon und damit sparst du eben zum Beispiel knapp 100.000 Euro im Jahr. Also das ist dann schon manchmal dann schon beeindruckend, was es da für Einsparpotenziale gibt, indem man einfach diese Prozesse dann nochmal quasi auf diese bestehende Automatisierung, die sie haben, nochmal ein Stück Intelligenz draufsetzt für diese Optimierung dann über Zeit auch. Und ich glaube schon, dass wir da immer noch auch ein Stück Aufklärungsarbeit leisten, gerade auch im Mittelstand, aber dass diese Kundengruppe, sage ich mal, immer mehr oder diese Industriegruppe immer mehr sensibilisiert auch ist für das Thema, auch grundsätzlich, weil es ja auch gerade stark durch die Medien geht. Genau.
Ich fand, sorry, Audio-Kommentar kurz, in dem Moment, wo du versucht hast, bayerisch zu reden, ist dein
Träger. Ja, ist ein Zeichen, glaube ich.
Hast heute noch Zeit zu üben.
Der Berliner zum ersten Mal in Lederhosen hilft dem norddeutschen Mann.
Genau.
Ich glaube, man muss zwei Dinge noch sehen oder also die Frage, sind die überrascht von den Potenzialen? Ich kann es aus der wissenschaftlichen Betrachtung kann ich es, um ganz offen zu sein, nicht beantworten. Da müsste man die Fragen. Ich kann es aus der Praxis beantworten. Ausnahmslos alle unsere Kunden, jeder einzelne hat mit, ich würde sagen, 20% von dem, was er heute sozusagen an Flexibilität anfängt, vermarktet, angefangen. Bedeutet, es ging bei allen deutlich mehr, als sie selbst sich zugetraut haben, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt, so typisches Projekt, man hat Rahmenbedingungen abgestimmt, man hat festgelegt, was man machen kann, man hat Präqualifikationen gemacht unter Laborbedingungen und. Und dann hat man mit, ich sage es mal, eine Zahl 2 Megawatt angefangen. Und dann haben sich die Leute auch im Betrieb sozusagen es ist ja nicht, muss ja nicht nur jemand umsetzen, also jemand verantworten, das muss auch jemand umsetzen und 24/7 betreuen im Betrieb. Die Leute haben sich dran gewöhnt, haben Vertrauen gewonnen, haben auch gesehen, dass da auf einmal Geld zurückkommen kann, was gar nicht ganz unspannend ist. Was übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt ist sozusagen, wo fließt das Geld am Ende hin? Fließt es in irgendeine Konzernzentrale oder fließt es an den Standort? Stichwort Motivation, aber anderes Thema. All diese Projekte haben klein begonnen und sind über die Zeit größer geworden, wo ich schon den Schluss draus ziehe, dass es eine Lernkurve ist und dass man auch mehr kann, als man vielleicht jetzt sich zutraut oder denkt. Das heißt nicht, dass jeder alles kann, also das ist ganz wichtig. Es gibt bestimmte Realitäten, die müssen wir anerkennen, auch da werden wir bei 19.2 noch zukommen, aber diese Entwicklung ist erkennbar. Und der zweite Punkt, den ich noch ergänzen wollte, ist, ich glaube, man muss auch sehen, dass Synergie über Potenziale in der Zukunft spricht, in die man investieren muss, wo man Planungssicherheit braucht, wo man, also nur weil es die Potenziale gibt, heißt nicht, dass es die heute gibt, sondern die kann es in der Zukunft geben. Das ist ein Stück weit die Definition auch von Potenzial. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich auch nicht darauf stützt und sagt, ja, es geht ja alles, sondern es ist technisch oder theoretisch möglich, das in der Zukunft zu tun.
Okay, das heißt, 10 GW ist gar nicht der eigentliche Wert, weil das sind nur die Potenziale. Wir haben noch mehr, das wir schon tun.
Oder noch weniger. Also ich würde an der Stelle die Unterscheidung machen, die ich wichtig finde, zwischen Kernproduktionsprozessen, also jetzt in unserem Fall klassischerweise Papierproduktion, Chemie, Chlorelektrolysen, Glaswannenheizungen, solche Produktionsanlagen. Und in dieser Unterscheidung denkt auch Synergie, Querschnittsprozesse, also Kraftwerke, in Zukunft Großwärmepumpen, elektrische Stromerzeugung, Power to Heat, die ganzen Themen und Kernproduktionsprozesse. Und bei den Kernproduktionsprozessen bin ich ein bisschen skeptischer, um ehrlich zu sein, was die Umsetzung der Potenziale angeht, weil es einfach größere Anstrengungen bedarf, größere Investitionen bedarf, größere Auswirkungen hat, quasi auch mit Blick auf Produktionsumgebungen und Produktqualität, Lieferverpflichtung, all diese Dinge. Bei Querschnittsprozessen, ich glaube, da bin ich sehr optimistisch, dass wir die Potenziale, wo wir in Synergie auch sehen, dass wir da auch in die Umsetzung
kommen. Mach mal ein Beispiel, was wäre so ein Querschnittsprozess?
Klassischer Fall von, also die Elektrifizierung der Wärmeerzeugung wäre so ein klassisches Beispiel. Das war für Temperaturen unter 500 Grad, bietet sich Elektrifizierung gut an. Da glaube ich schon, dass es in Zukunft Hybride geben wird aus heutige Gasheizung oder gasbefeuerte Wärmeerzeugung zu Wasserstoff plus für bestimmte Spitzen Elektrodenkessel, also Wasserkocher, mal salopp gesagt, die man dann aber flexibel sozusagen so einsetzen kann, dass man sie zum Nulltarif bekommt.
Das ist im Endeffekt das andere Wort dafür ist im Endeffekt der Sektorkopplung, ne? Also da, wo eben Energie das Medium wechselt, da ist immer auch was möglich in der Optimierung. Vielleicht nochmal aufbauend auf das Thema Sensibilisierung der Kunden oder wie man ein Industrieunternehmen im Endeffekt für die Potenziale sensibilisiert. Ich glaube, das sind in dem Sinne im ersten Schritt erstmal, dass man denen die Angst davon nimmt, dass man jetzt nicht anfängt, irgendwelche Produktionsprozesse abzuschalten oder wild eben da die Produktion, den Produktionsoutput verändern will oder sowas. Das ist in den meisten Fällen nicht das, was zum Ziel führt, sondern man soll sich erstmal diese RAN-Prozesse anschauen. Also genau diese Sektorkopplungsprozesse oder diese Prozesse in der Peripherie, da wo Wärme hergestellt wird, da wo Kälte produziert wird, da wo Ladezyklen stattfinden, da wo man entsprechende Zwischenleger auch hat von entsprechenden mechanischen Prozessen, also bei Häckslern, Zerspanern, Zementmühlen, überall da, wo irgendwie ein Bunker dazwischen liegt oder ein Lager, mit dem man arbeiten kann und wo man in verschiedenen Füllständen denken kann. Das sind alles diese Dinge, auf die man erstmal schauen sollte, wo man quasi einen konstanten Output in gleicher Qualität in einem Produktionsprozess weiterhin auch garantieren kann, aber wo man in diesen Randprozessen eben arbeitet. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und wenn man da dem Kunden die Angst genommen hat, dann ist der zweite Schritt, dass man das auch technisch einmal nachweist. Da machen wir normalerweise immer Sprungversuche. Das heißt, wir schalten das einmal manuell durch und prüfen, was ist der Effekt. Dann sieht der Kunde, das Industrieunternehmen oder der technische Leiter auch direkt, okay, es funktioniert, hier passiert wirklich was in meiner Energiebilanz, ohne dass irgendwas beeinflusst wird. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man das dann technisch so sauber aufsetzt, dass diese entsprechenden Mehrwerte, die man vorher natürlich auch in irgendeiner Form quantifizieren muss, dann natürlich auch zum Aufwand passen. Und das, wenn man das Bild einmal rund hat, dann kann man auch die Industrieunternehmen definitiv überzeugen, hier sich in die Richtung zu entwickeln, weil sie sehen einfach den Benefit, ohne die ohne die Risiken. Die wollen im Endeffekt, was sie wollen, ist auch den Weg auf die Energiewende, den Weg der Energiewende, des Transformationspfades bestreiten. Und sie brauchen nur jemanden, der die da an die Hand nimmt und der denen das auch wirtschaftlich abbildet. Und ich glaube, das ist das, was wir im Sinne der Flexibilisierung auf jeden Fall machen können. Und wo große Potenziale sind.
Okay, okay. Verstanden. Gibt's Fragen aus dem Publikum dazu? Die Biogas-Lobby ist auch vertreten.
Ja, hallo, mein Name ist Elmar Tomasek. Ich bin im Themenfeld Sektorenkoppelung unterwegs, berate einige Unternehmen im großen und im kleinen Bereich, habe aktuell eine Kampagne initiiert, die nennt sich Biogas heute oder Biogas ist Zukunft schon heute. Frage jetzt mal an die beiden Herren hier vorne. Wie sehen Sie denn die politischen Rahmenbedingungen, um das ganze Szenario zum Fliegen zu bringen, das Sie jetzt tatkräftig und technisch dargestellt haben? Welche Rahmenbedingungen brauchen Sie, zum Beispiel Kraftwerkstrategie etc.?
Also, soll ich verstanden? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt das geliebte Thema Dynamisierung der Netzentgelte. Aber das muss natürlich so gestaltet werden, dass im ersten Schritt Anreize geschaffen werden und keine Strafen verhängt werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben Veränderungen fördert und nicht fordert von entsprechenden Verbrauchern. Und ich glaube, dass man mit dieser Dynamisierung aber dann auch wirklich Anreize schafft, die eben nochmal einen ganz anderen Push sozusagen auf den Mehrwert der Flexibilität bringt. Gerade im Biogasbereich gibt es ja schon eine Flexvermarktung von den entsprechenden BHKWs, die da laufen. Was interessant ist, ist, dass in diesen Sektorkopplungsprozessen ja auch oft jetzt Wärmeplanungskonzepte eingebunden werden. Da sind dann auch große Pufferspeicher, Wärmespeicher, die in das Netz einspeichern können, die aber dann nur zu bestimmten Zeiten sozusagen von den Motoren mit Wärme befüllt werden. Immer dann, wenn der Preis natürlich teuer ist, morgens und abends in den meisten Fällen. Und da ist es so, wenn da jetzt noch ein Push drauf kommt auf dynamische Netzentgelte und es dann noch eine zusätzliche Vergütung in irgendeiner Form gibt oder irgendwie eine Netzdienlichkeitspauschale oder dass man da irgendwie noch einen besonderen Anreiz hat, ich glaube, dass man dann zum einen dieses ganze Flexibilisierungsthema weitertreibt und zum anderen aber auch solche Sektorkopplungsansätze noch attraktiver gestalten kann. Also im Sinne eines Wärmenetzes wäre es, dass die Wärmekosten für Haushalte noch weiter sinken können, weil man noch besser diese Wärmeenergie, noch kosteneffizienter diese Wärmeenergie im Endeffekt erzeugen kann.
Vollkommene Zustimmung. Vielleicht eine Ergänzung. Alle unsere Kunden haben die Konzepte in der Schublade, um strombasiert, also Stichwort Sektorkopplung, strombasiert Wärme zu erzeugen. Keiner holt sie aber bisher raus, oder langsam werden sie rausgeholt, weil das Thema Netzentgelte jetzt angegangen wird. Das ist aber schon über Jahre, dass diese Konzepte da sind. Jetzt fangen sie an, umgesetzt zu werden.
Okay, das ist ja spannend.
Absolut.
Du sagst, dadurch, dass wir jetzt über die Flexibilisierung der Netzentgelte reden, holt man die Pläne aus.
Absolut. Okay, krass. Absolut. Die Business Cases sind alle da. Die werden angepasst, aber die technisch und auch kommerziell sind die Business Cases alle da.
Okay, das merke ich mir.
Das sehen wir auch genauso. Also wir haben gerade im Bereich Wärmespeicherung, Power to Heat, Hochtemperaturspeicher, das sind alles Bereiche, gerade Hochtemperaturspeicher ist ein Thema, die sind sehr, sehr teuer noch. Aber die werden durch so eine Anpassung auf einmal ein ganzes Stück wirtschaftlich attraktiver, weil man einfach da sich ein Stück weit entkoppeln kann und flexibel reagieren kann auf Signale aus den Energiesystemen.
Und auch je mehr Überschuss wir im System haben, was wir jetzt ja sehen, die letzten 2, 3, 4 Jahre, die Entwicklung, desto mehr verstehen, also kommt auch wirklich an, dass man das, was man früher in der Schule immer gelernt hat, dass man aus Strom keine Wärme machen sollte und möglichst auch nicht 1:1, sondern dann maximal mit einer Wärmepumpe, dass das sozusagen einfach nicht mehr so einfach stimmt quasi, sondern dass es durchaus sinnvoll ist, zu bestimmten Zeiten Strom und auch nur mit einem Wirkungsgrad von 100% sozusagen in Wärme umzuwandeln. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der ein bisschen braucht.
Okay.
Ich würde noch einen politischen Aspekt ergänzen. Weniger mit Blick auf Sektorkopplung, sondern mehr mit Blick auf Lastflexibilisierung in der Industrie. Das Thema Kapazitätsmarkt, was gerade diskutiert wird oder was jetzt kommen wird in irgendeiner Form. Das ist aus unserer Sicht ein ultra wichtiges Thema, wie man zumindest einen gewissen Teil an industrieller Flexibilität in Zukunft heben kann. Weil es wird Flexibilität geben, die wird nicht täglich der Day-Ahead-Preiskurve nachfahren, aus verschiedensten Gründen nicht. Die kann aber durchaus, das haben wir quasi von 2016 bis 2021 im Rahmen der abschreibbaren Lastverordnung nachgewiesen, die dann nicht verlängert wurde. Es gibt durchaus ein erhebliches Potenzial an Industrieflexibilität, das da ist, wenn es brennt, mal ganz salopp gesagt. Das ist vielleicht 2-3 Mal im Jahr, hoffentlich nicht öfter, aber dann ist es, nee, ich meine, wenn es wirklich ungeplante Kraftwerksausfälle, also wenn wir wirklich über Netzdienlichkeit oder Systemstabilität sprechen, vielleicht aber auch Dunkelflauten-Szenario, die dann da sein kann, wenn es brennt, in Anführungszeichen, die aber nicht sich jetzt jeden Tag wie ein Kraftwerk sozusagen an den Strompreisen orientiert. Und im Ausschreibungsdesign oder im Design dieses Kapazitätsmarktes wird es sehr, sehr wichtig und sehr zentral sein, dass man die Bedingungen, die Präqualifikationsbedingungen oder überhaupt die Einsatzbedingungen so definiert, dass auch solche Anlagen ihren Beitrag leisten können, und zwar auch in der Praxis und nicht nur theoretisch, dass dann oben drüber steht technologieneutral, aber in der Praxis gibt's aus irgendwelchen Gründen nicht, weil man für 48 Stunden Treibstoff lagern muss, was bei einem Industrieprozess keinen Sinn macht, sondern eben nur bei einem Kraftwerk Sinn macht. Das wird sehr wichtig sein.
Da ganz hinten ist eine Frage, da muss ich weit laufen.
Ja, hallo, Johanna von der Unternehmertum Gründungszentrum in München. Ich wollte fragen, welche Rolle Nutzen statt Abregeln für eure Kunden spielt. Also ich glaube, es ist 13K. Weil das geht ja eigentlich jetzt diesen Monat an den Start, und ich habe nur gelesen, bis jetzt gibt's keine Anwärter.
Vielleicht ganz kurz dazu. Da haben wir jetzt den ersten Fall tatsächlich, wo wir das mit aufnehmen. Also da geht es darum, auch Power to Heat wieder. Es geht darum, das ist eine gasbasierte Wärmeerzeugung. Da kommt jetzt ein E-Boiler oder ein E-Kessel sozusagen mit rein, also ein System, was quasi Strom in Wärme wandelt. Und da spielt diese Nutzen statt Abregeln Regelung auch definitiv eine wichtige Rolle. Und das ist für uns, so ein bisschen schließt sich da so ein kleiner Kreis bei uns bei Incentive, weil das war ja mal der Ursprungsgedanke, dass wir die Windenergie nutzen statt abregeln. Also ist ganz cool, dass wir da jetzt den ersten Schritt machen können.
Warum so wenig?
Ja.
Habt ihr da einen Take drauf?
Also wir sehen, dass es stellenweise ein Thema ist bei Energieversorgern, die sich große Power-to-Heat-Anlagen, es gab ja eine Vorgängerregelung dazu, und die wurde jetzt quasi angepasst, oder ja, das ist die Nachfolgeregelung. Also was aus unserer Sicht ein ganz zentraler Punkt dabei ist, dass es nur in Anführungszeichen für einen Teil der Flexibilitätsmärkte zugelassen ist, und das ist Energiehandel und nicht für Flexibilitäts- oder für klassische, typische Flexibilitätsmärkte sozusagen wie Regelleistung. Da ist es einfach regulatorisch ausgeschlossen, dass man das mit diesen Anlagen nicht machen darf. Und für uns ist es, wir haben uns das angeschaut, für uns ist es tatsächlich eher eine Geschäftsmodellfrage, dass wir in diesem speziellen, also da gibt es verschiedene Gründe, weniger ein Geschäftsmodell sehen, deswegen beschäftigen wir uns im Moment nicht damit. Aber ich sehe auch wenig, oder ich habe wenig Gespräche mit potenziellen Kunden gehabt, für die das selbst ein Thema ist. Ich kann aber über die genaueren Gründe dahinter nur spekulieren.
Es nickt aus dem Publikum, das ist schon mal gut. Markus, du hast auch noch.
Sven von der Mobility House. Eine Frage an euch beide ist, wir stehen in der Transformation der Energiewende, wo ich glaube, dass wir in Europa eine wahnsinnige Chance haben, vorne dran zu sein, vor USA und vor China, weil wir das als allererste erleben, und insbesondere in so einem Industriestaat wie in Deutschland. Was muss passieren, oder wie ist es möglich, von Norddeutschland oder von 1,5 Gigawatt das Ganze zu verhundertfachen? Was muss passieren, um Investments zu bekommen, wie sie die Amis bekommen, und um da eine Softwareplattform, eine Firma aufzubauen, die, will ich nicht sagen, der Next Apple, aber schon was Bedeutendes ist, was international skalieren kann. Seht ihr da eine Chance? Was muss da passieren? Was muss die Regulatorik schaffen? Was müsst ihr schaffen?
Okay, ganz große Fragen, mehrere auf einmal. Wer will?
Die großen Fragen.
Ja, ich versuche mal ein bisschen in die Richtung was zu erzählen. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man im Kern eine sehr gute Technologie hat, mit der man arbeiten kann, die sehr standardisierbar ist, die aber trotzdem individuell anpassbar ist an entsprechende Use Cases der verschiedenen Kunden, aber eben auch sehr schnell ausrollbar ist bei so einem Industriekunden zum Beispiel. Und dass man da offene Schnittstellen hat, damit man ganzheitliche Angebote und Geschäftsmodelle an Kunden anbieten kann. Und ich glaube, man sollte da auch schauen, wie man da entsprechende Partnerschaften aufbaut, dass ein Kunde wirklich ein ganzheitliches Konzept bekommt. Und ich glaube, dann kann das tatsächlich auch sehr schnell groß werden. Klar, man muss Man muss es immer gerade jetzt auch im Transformationszyklus von so einem Industrieunternehmen denken. Alleine die Software reicht einfach meistens nicht. Es braucht auch dann entsprechende Hardware-Investments, zum Beispiel in Speichertechnologien, in Power-to-Heat-Systeme, in andere Sektorkopplungssysteme und natürlich auf der anderen Seite auch entsprechende Investitionen auf Energiesystemseite in große Batteriespeicher oder in generell große Speicher, in große Erzeugungsanlagen auch weiterhin. Und ich glaube, da muss man irgendwie überlegen, wie man da einen möglichst ganzheitlichen Layer integriert. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen kryptisch gesprochen, aber ich glaube, man catcht eben einen großen Wertschöpfungshebel, wenn man ganzheitlich an die Sache rangeht und ein ganzheitliches Angebot designt. Was man da jetzt selber übernimmt oder wer da im Endeffekt selber sozusagen die ganzen Streben zusammenzieht, das muss ich dann natürlich zeigen.
Ich glaube, Regulatorik ist wichtig, weil es die Grundlage von allem ist. Wenn die Regulatorik passt, dann kann ich Dinge tun. Wenn sie nicht passt, dann ist alles andere schön, aber nichts wert. Deswegen glaube ich, dass die Regulatorik, die Weiterentwicklung der Regulatorik und an ganz vielen verschiedenen Stellen, ihr habt dann stellenweise an anderen Stellen wie wir, aber grundsätzlich die Regulatorik sehr wichtig ist. Sie ist aber kein Selbstzweck, sondern sie ist wichtig, damit wir diese Showcases in die Gesellschaft sozusagen auch bringen können. Ich bin oft davon überrascht, wie nischig sozusagen unser Thema noch ist, was in meinem Kopf ganz anders ist, weil ich mich seit 10 Jahren hauptberuflich damit beschäftige. Und bin heute noch überrascht davon, wenn ich Leuten außerhalb der Energiebubble erzähle, dass Erzeugung und Verbrauch und das muss zueinander kommen. Und ich glaube, wir brauchen da mehr und mehr in die Gesellschaft sozusagen und das in allen Bereichen, im Batteriespeichersegment, bei den Smart Metern, bei den Elektroautos, bei Sektorkopplung, bei Hardcore-Industrieflexibilität. Wir brauchen überall noch mehr Vorbilder sozusagen, damit die anderen folgen können. Und dann glaube ich auch, dass eine Beschleunigung passiert, die dazu führen kann, was du meinst. Ich bin ein bisschen vorsichtig, zumindest jetzt mit Blick auf unseren Bereich. Ich erwarte nicht, dass das ein Google und Facebook-artige Wachstumskurve sozusagen wird, weil wir einfach über Investitionszyklen von 20, 25, 30 Jahren sprechen, die jetzt anstehen übrigens, weshalb es wichtig ist, jetzt diese Entscheidungen zu treffen. Aber die Anlagen werden nicht morgen gebaut oder nicht übermorgen gebaut, sondern durch die nächsten 20 Jahre. Und deswegen glaube ich, dass es zumindest jetzt für unseren Bereich gesprochen, also kein exponentielles Wachstum werden wird, sondern eher eine hoffentlich immer steilere werdende lineare Wachstumskurve. Bei den Batteriespeichern sehe ich es gerade ein bisschen anders, ihr vermutlich auch. Da sehen wir diesen Trend, der da kommt. Aber auch da reden wir über regulatorische Themen, die extrem wichtig sind. Stichwort Baukostenzuschuss, die das ganze Thema den Daumen sozusagen heben und senken. Aber jetzt kommen wir von der Industrieflexibilität zu sehr weg.
Vielleicht da nochmal ganz kurz aufbauen. Im Endeffekt glaube ich ganz stark daran, dass die Regulatorik die richtigen Anreize setzen muss, aber der Markt muss in seinen Marktmechanismen dann auch funktionieren und im Endeffekt dann auch für so einen Pull-Effekt sorgen, dass die Unternehmen wollen, dass sie sich transformieren wollen, weil sich das lohnt, dass sie den Business Case sehen. Und da ist, glaube ich, Regulatorik, die richtigen Anreize setzt, ganz wichtig, aber keine Regulatorik, die alles bestimmen will. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Und an der Stelle ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir die Dinge auch durchhalten, weil wir dann stellenweise oft sehen, dass es dann Preissignale gibt. Und die Preissignale beschreiben eine Knappheit oder umgekehrt eine Überschussproduktion. Und dann werden Geschäftsmodelle damit gedacht sozusagen. Aber bevor die Geschäftsmodelle nur ansatzweise fertig sind, gibt es schon wieder eine politische Diskussion, ob man die PV-Erzeugung dann doch wieder cappen sollte. Das ist natürlich extrem schwierig, was Planungssicherheit angeht, weil immer eine gewisse Unsicherheit da ist, im Sinne von, wird das Geschäftsmodell dann doch in irgendeiner Form eingefangen, und wir haben das selbst am eigenen Leib schon 2-3 Mal erlebt, dass Regulatorik unser Geschäft kaputt gemacht hat, ganz, ganz salopp gesagt. Und es ist aber auch, jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen.
Soll ich übernehmen?
Punkt.
Also bei Kommunikation in die Gesellschaft rein, mit guten Fachinformationen und so weiter, gibt es ja mittlerweile echt gute Podcast-Formate, um alle aufzuschlauen. War noch eine Frage?
Ja, Ruben von Theben Smart Energy. Wir sind Smart Meter Gateway Hersteller und für die Vernetzung der ganzen Anlagen dann zuständig, also Verbrauch und Erzeugung zusammenzubringen. Es wurden viele sehr gute Sachen gesagt. Aus meiner Sicht auch die Strategie, bei der Industrie anzufangen und sich dann später den Haushalten zuzuwenden, wo die Komplexität natürlich nochmal um ein Vielfaches steigt, finde ich absolut richtig. Auch deine Aussage, Markus, zu dem Thema Internationalisierung können wir jetzt auch bei uns schon Schritt für Schritt spüren. Also dieser schlecht, sagen wir mal, in der Kommunikation innen, und teilweise auch außen, ja, der deutsche Sonderweg mit diesem sicheren Gateway und so weiter. Und überall sind sie schon durch mit dem Smart Metering. Das Thema ist einfach Äpfel mit Birnen verglichen. Das könnt ihr auch mal in dem Podcast, den ich mit der Energiezone gemacht habe, auch mal nachhören. Diese Geschichte erleben wir, dass wir jetzt aus dem europäischen Umfeld, aber auch aus dem wirklich weltweit Anfragen haben, wo wir unsere Gerätetechnik, unsere Idee, auch diese Sensor, Gateway, Administration zusammenführen. Das ist genau ein Konzept, das sehen wir jetzt in den Niederlanden, die von ihrem ursprünglichen Smart Meter Konzept weggehen, auch zu Sensor Gateway Kombinationen und so weiter. Also ich glaube, wir haben tatsächlich hier eine Chance. Ich bin total on fire, was das Energiewende-Thema angeht, und ich mache die gleichen Erfahrungen wie ihr auch. Wenn ich ins Private gehe, dann wird's dann dünn. Ja, also was mich auch noch interessiert, ist das Thema, wie geht's dann bei euch weiter, wenn es jetzt in die privaten Haushalte reingeht? Wie sieht die Technologie aus? Was ist mit der Anwendung an irgendwelche Verbrauchs- oder Erzeugungsanlagen?
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem weltweiten Rollout, einfach ganz kurzer Gedanke. Im Endeffekt ist ja das Problem, was wir hier bearbeiten, Das ist ja ein physikalisches Grundkonzept einfach. Damit ein Stromsystem funktioniert, muss Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen sein. Und durch die Volatilität der Erneuerbaren müssen wir eben den Verbrauch der Erzeugung folgen lassen. Und das ist kein deutsches Problem oder ein deutscher Sonderweg, sondern das ist ein physikalisches Grundkonzept, was auf der ganzen Welt im Endeffekt relevant und gelöst werden muss. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir hier dann auch gerade aus Deutschland eine riesengroße Chance haben, entsprechende Technologie dann auch auf der ganzen Welt zu platzieren. Also es geht eben um Physik, das ist ja das Schöne, das ist nicht zu diskutieren. Genau, Haushalte. Im Endeffekt ist es ja so, dass das Thema, was wir jetzt behind the meter bearbeiten, ist das gleiche, ist genauso übertragbar auch auf Haushalte. Es geht um Last über Zeit. Wie arbeitet man mit Last über Zeit und wie kann man entsprechend seine Energieflüsse besser aufeinander abstimmen, orchestrieren und dann natürlich auch entsprechend optimieren. Und diese Grundlogik, die wir jetzt in unserem Backend aufgebaut haben mit Datenanbindung, Vorhersagen, Erstellung optimierter Fahrpläne und automatische Ausführung in den System. Das lässt sich genauso gut im Haushalt so übertragen. Die Frage ist dann immer nur Anbindung. Also wie kriegt man diese ganzen Systeme intelligent irgendwo zusammengefasst? Und wie kommuniziert man mit den Daten? Und da stecken natürlich dann verschiedene Stakeholder hinter. Das ist dann eher was Organisatorisches als was Technisches. Weil das technische Problem ist in der Industrie wir lösen das schon in der Industrie, ist genauso übertragbar, aber das Businessmodell und die Anbindung sind dann die Fragen und das Stakeholder-Management mit den OEMs und wer da alles natürlich auch mitmischen möchte, zu Recht natürlich auch.
Das zentrale Thema, also aus unserer jetzt wirklich sehr Entelios-spezifischen Sicht, das zentrale Thema für uns ist das Thema Aggregation, Disaggregation. Klar, das zweite zentrale Thema ist natürlich, dass eure Produkte auf den Markt kommen und dann da sind, weil das ist die Grundlage von allem. Aber dieses Thema Aggregation, Disaggregation, und da werden wir mit Partnern zusammenarbeiten, das werden wir nicht selbst tun. Da sind wir sozusagen dann diejenigen, die und da gibt's Konzepte oder auch mehr als Konzepte, schon Ideen, konkrete Ideen, wie man das macht und Gespräche. Das wird aber aus unserer ganz eigenen Sicht ein Modell sein, wo sozusagen wo 10, 20, 50, 100.000 Haushalte für uns nichts anderes sind, jetzt vereinfacht gesagt, als ein Industrieunternehmen, das wir dann sozusagen aggregiert bekommen und das dann von jemandem wieder disaggregiert wird. Die Herausforderung sehe ich im Geschäftsmodell, weil wir deutlich mehr Beteiligte dann haben. Wir haben Aggregatoren, Disaggregatoren, die wir dann nicht sind in dem Ausmaß. Wir brauchen jemanden, der das Endkundengeschäft machen will oder macht. Das heißt, das sind einfach mehr Rollen, mehr Player, die wir da brauchen und dann, aber das Thema fängt an. Also ich hätte vor 3-4 Jahren mit Blick auf Flexibilitätsvermarktung, wäre ich tatsächlich noch zurückhaltend gewesen. Wir sehen jetzt, dass das Thema nicht nur kommt, sondern da ist. Ja.
Die Kurzfristmärkte geben das ja auch immer mehr her, oder?
Genau.
Von den Potenzialen, die da preislich auch sind mittlerweile. Aggregation verstehe ich. Was meinst du mit Disaggregation?
Das dann quasi auch wieder, also wir schauen sozusagen jetzt auf, ich sag mal 50.000 Haushalte, schauen wir als einen Klumpen, einen definierten Flexibilitätsklumpen, der eine Leistung hat, der eine Kapazität hat, der vielleicht noch 2-3 andere Einschränkungen hat, den wir können wir optimieren oder handeln an den Flexibilitäten an den Kurzfristmärkten. Dieses Handelsergebnis quasi muss dann aber auch wieder an die Anlagen verteilt werden. Okay. Also die Entscheidung, welche Anlage bekommt welches Signal, für wie lange.
Okay.
Das ist im Endeffekt, dass die Bidirektionalität, von der wir gesprochen haben, dass das eben über mehrere Ebenen kommuniziert wird und dann verteilt wird.
Okay. So. Dann letzte Frage von mir und dann vielleicht noch ein oder zwei Fragen aus dem Publikum und dann müssen wir, glaube ich, oder wollen wir natürlich auch dem zum sozusagen Networking-Teil übergehen. Theben ist ja ein Smart Meter Komponentenhersteller. Ist bei euch das ganze Thema sozusagen Datenschnittstellen auch ein Komponententhema? Also müsst ihr, also du hast RLM vorhin gesagt, registrierende Leistungsmessung, bei unseren UNU-Kunden auch immer sozusagen typisch. Müsst ihr auch so Submetering-Systeme ausbringen, Komponenten sozusagen, oder ihr seid ja immer an den thermischen Anlagen dran, ne? An der Kältemaschine, an der Wärmeanzeugung?
Das kommt wirklich drauf an, was der Kunde für ein Setup schon hat. Also es gibt gerade mit den Kunden, mit denen wir arbeiten, die sind ja schon auch ein bisschen größer. Also Energie ist schon immer ein Thema für die gewesen. Und dementsprechend gibt es dann in den allermeisten Fällen schon irgendwie ein Energiedatenmanagement, irgendein Energiemonitoring, das ist schon da. Und da können wir uns dann im Endeffekt andocken, um entsprechende Daten zu lesen. Und wenn wir Daten schreiben wollen, also Anlagen steuern wollen, dann können wir auch über ein übergeordnetes Leitsystem darauf zugreifen oder auch direkt über die Anlagensteuerung. Den Weg muss man dann suchen und finden. Aber in den sehr, sehr replizierbar, in den allermeisten Fällen haben wir da schon eine sehr gute Basis. Manchmal kommen dann Kunden auch auf uns zu und sagen, wenn ihr das jetzt hier aufsetzt, dann würde ich sowieso hier nochmal hier und da noch ein paar weitere Sensoren verbauen, weil ich das auch nochmal messen wollte, können wir das bei euch noch mit reinziehen. Und das können wir natürlich machen. Genau.
Bei euch, Fabian?
Für uns ist es ein sehr zentrales Thema, aus dem ganz simplen Grund, dass wir kritische Infrastruktur sind. Also wir haben ein komplett kritisch zertifiziertes System von End-to-End quasi, also von Ende-zu-Ende bedeutet quasi von den Netzbetreibern, wo unsere Technik bei den Netzbetreibern steht, bis zum anderen Ende bei den Kunden, wo unsere Kunden bei den, unsere Technik, unser Kommunikationsgateway bei den Kunden steht. Das ist eher kleiner Industrie. PC oder eine Industriesteuerung quasi, so von der Technik, das ist wirklich so ein kleiner Schaltschrank, den wir zu den Kunden stellen. Das kann man jetzt als Submeter bezeichnen oder als Gateway. Das ist
nochmal deutlich mehr, als das ist, jetzt sozusagen aus den Haushaltsdiskussionen.
Es ist einfach, genau, es ist ein ultra zentraler Sicherheitsbestandteil unserer ganzen Sicherheitsarchitektur, unseres ganzen Systems in dieser kritisch zertifizierten Umgebung. Und das ist aus mehreren und offensichtlich auch guten Gründen sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sicherheit haben. Und dass wir auch, und ohne die würden wir auch bei unseren Kunden gar nicht reinkommen, weil wir am Ende des Tages deren Anlagen lesen und schreiben in Echtzeit können. Und das ist ein sehr zentrales Thema. Aber ein bisschen anders gelagert eben als sozusagen jetzt die klassische Smart Meter Gateway Diskussion.
Okay. So. Die Hand ging, glaube ich, als erstes hoch.
Hallo, ich bin Christoph Schaffer von der Jambit hier in München. Ich hätte eine Frage, und zwar, ich finde diese Unterscheidung Energiewendewirtschaft und Energiewirtschaft ganz spannend, weil offensichtlich ihr seid ja jetzt hier in diesem Wendebereich. Mich würde interessieren, wie ist die Schnittstelle oder wie nehmt ihr und eure Kunden die Schnittstelle wahr in die Energiewirtschaft mit ihren Akteuren, also zu den Netzbetreibern, zu den Direktvermarktern, zu den Händlern, zu den Versorgern. Ist da alles Friede, Freude, Eierkuchen oder ist es so, dass ihr da schon sagen würdet, okay, wenn ich jetzt fragen würde, welche drei Wünsche habt ihr, damit das Ganze optimal läuft, was müsste da passieren?
Jeder drei oder insgesamt drei?
Insgesamt drei, wenn ich auf die Uhr schaue.
Ja, ich glaube, dass gerade einige Energieversorger sich auch schwer tun mit dieser neuen Energiewelt, auch mit der Kurzfristigkeit und auch den Anforderungen der Kunden. Viele Industrieunternehmen haben eben Probleme, klassische Energieprodukte, die sie von den letzten 50 Jahren kennen, noch zu bekommen. Also, dass man eben wirklich langfristig abgesicherte, gute Preise bekommt. Das bewegt sich natürlich auch immer, ne? Aktuell sind die Preise wieder ein bisschen tiefer. Aber das ist, baut sich schon Risiko auf der Versorgerseite, wirklich langfristige Verträge abzuschließen, weil die natürlich auch nicht wissen, wie sich die Preise weiterentwickeln und die entsprechend auch ja da ein entsprechendes Risiko haben. Und dementsprechend ist es, glaube ich, schon so, dass sich die Energieversorger da auch verändern müssen und ein bisschen mehr in den kurzfristigen Märkten denken müssen und auch in neuen Energieprodukten denken müssen. Natürlich sind jetzt einige da, die sagen, okay, bei mir gibt es Spot, also dass sie quasi einen Spot-Vertrag machen mit dem Kunden. Aber ich glaube, dass man hier auch so ein Energieprodukt wie so eine Spot-Beschaffung auch nochmal weiterdenken kann mit einer Flexibilisierungskomponente, wenn man dann in der Lage ist, auch entsprechend Daten zu empfangen von dem Kunden über die Energieverbräuche für die nächsten 24 Stunden mit Vorhersagen, dass man da entsprechend auch auf der Energieversorgerseite das eigene Bilanzkreismanagement, die eigene Beschaffung durch diese Datentransparenz und auch durch mögliche Flexibilitätsoptionen dann ein ganzes Stück nochmal verbessern kann und dann wirklich attraktive neue Energieprodukte denken und auch anbieten kann. Dafür braucht es natürlich dann ein System wie unseres, was hinter der Messstelle im Endeffekt die Energieflüsse forecastet und auch optimiert und entsprechend dann auch Daten kommunizieren kann. Aber ich glaube, das ist der Weg, wo wir hin müssen, damit klassische Energieversorger eben auch Teil von dieser Energiewendewirtschaft sein können. Das ist so der bilanzielle Teil. Und dann gibt es natürlich noch den Netzbetreiberteil. Das ist natürlich immer sehr regulatorisch getrieben und auch von dem getrieben, was die Bundesnetzagentur im Endeffekt vorgibt. Das ist einfach das Geschäftsmodell der Netzbetreiber. Aber ich glaube auch da, dass wenn die Bundesnetzagentur hier die richtigen Anreize schafft, dass auch Netzbetreiber maßgeblich von diesen Daten profitieren können, von diesen Flexibilitätsoptionen profitieren können, auch von der kleinteiligen Flexibilität, wo wir jetzt nicht von den großen Glasschmelzen reden, sondern auch schon von den, ich sag mal, Kühlhäusern, Power-to-Heat-Systemen und weiteren Anlagen, mit denen man arbeiten kann, auch auf Verteilnetzebene. Und ich glaube, dass auch hier einfach noch eine gewisse Öffnung passieren muss gegenüber modernen Datenkommunikationssystemen. Natürlich haben die Probleme, die haben ihre alten Legacy-Systeme, die kann man nicht einfach über Bord werfen. Die haben ja auch eine gewisse Verantwortung für ihr bestehendes System. Aber man muss eben einen Weg finden, wie man Stück für Stück die Systeme überführt. Das ist eine Riesenherausforderung, ohne Frage. Aber ich glaube schon, dass man da jetzt die richtigen Schritte jetzt gehen muss, damit das dann auch steht, wenn man es braucht.
Ich habe das Gefühl, das waren schon drei Wünsche, oder?
Ja, ich glaube sogar vier.
Ja, also der erste Wunsch war sozusagen modernere Energiebeschaffung. Da fühle ich mich als ONU Energy natürlich angesprochen. Der zweite war Bundesnetzagentur Regulierung. Und der dritte?
Ja, dass Datenverarbeitungssysteme einfach auch neu gedacht werden.
Ich habe an der Stelle habe ich tatsächlich gar nicht so viel Wünsche, weil ich schon sehe, dass die letzten 10 Jahre da extrem viel passiert ist, dass der Anteil an Nicht-Energiewende-Wirtschaft immer stärker zurückgegangen, also wirklich praktisch zurückgegangen ist. Vor 10 Jahren hatten wir schon noch, also wir arbeiten mit unseren Kunden oft in so einem Dreiecksverhältnis, dass wir quasi mit den Energieversorgern der Kunden zusammenarbeiten müssen, dass die ihre Bilanzkreise öffnen. Und es waren vor 10 Jahren Diskussionen, an denen sind ganze Projekte gescheitert. Und das sind heute gar keine Diskussionen mehr. Natürlich kann es ein bisschen weitergehen, es kann immer besser werden, aber diese Denke, das ist mein Kunde, der aus der alten Energiewelt kommt, hat sich eigentlich in meiner Wahrnehmung ist er nicht mehr da. Und das ist für mich eine sehr positive Entwicklung an der Stelle. Ich habe da gar nicht so viel Wünsche zu dem, die du gesagt hast. Klar, Dateninfrastruktur und Regulatorik, das sind immer wieder so die zentralen Dinge. Und was wir schon wahrnehmen, ist, dass es da auch so ein bisschen ein positives Zusammenwachsen gibt, dass die Netzbetreiber auch, die ich sag mal klassischen Akteure der Energiewirtschaft sehen, dass sie nicht alles selbst und alleine machen können, sondern dass sie Partner brauchen. Und das sind typischerweise Unternehmen wie die unseren und auch die Netzbetreiber, die jetzt die Speicher ins Netz kriegen wollen. Auch die brauchen Partner, weil sie ansonsten ein riesiges Problem mit den Speichern im Netz haben. Und dieses Mindset setzt sich schon immer mehr durch. Deswegen habe ich an der Stelle gar nicht so viel Wünsche.
Okay, allerletzte Frage. Wrap it up.
Hallo, Marc vom World Fund. Wir sind ein Climate Tech Investor und ich glaube, wir haben
oder sind alle der Meinung, dass flexible Netzentgelte der Schlüssel dazu ist, mehr zu elektrifizieren, insbesondere die Wärme. Die Frage ist, wir reden schon eigentlich seit 10 Jahren über flexible Netzentgelte. Wie ist denn eure Perspektive auf die Zeitschienen dort, dass sowas passiert? Also reden wir da über 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre? Das war bis jetzt ja, solche Prozesse haben immer ein bisschen länger gedauert.
Seid ihr nicht auch in den Konsultationsprozessen von der BNetzA irgendwie mit drin?
Ja,
also genau. Dann könnt ihr es ja selber beschleunigen. Jetzt wollen wir einen optimistischen Ausspruch haben.
Ich glaube, da sind wir sogar zusammen, ne? Ja. Im Oktober, ja, ja. Genau. Da sprechen wir mit denen. Aber grundsätzlich, klar, ich finde es sehr gut, dass die BNetzA jetzt mal ein Datum einfach drangesetzt hat in ihrem Eckpunktepapier, ne? Also das war, glaube ich, mal ein erster Schritt. Ich glaube, das haben sie natürlich jetzt hart diskutiert und so, ne, klar. Aber das haben sie gut gemacht, weil sonst ist das immer, wir brauchen mal, wir müssen mal, aber noch kein Enddatum oder beziehungsweise Zieldatum, und dieses Datum ist jetzt mal da. Das wird vermutlich gerissen, weil die Diskussion, wie man sie jetzt ja sieht,
Was ist denn das Zieldatum?
Ich glaube 2026 oder ab 2026, dass sich da was verändert.
Also weniger als 1,5 Jahre.
Genau, das ist natürlich sehr, sehr ambitioniert, gerade für große Industrieunternehmen. Genau, das ist das Ziel. Und ich glaube, auf dieses Ziel sollte man auch hinarbeiten, aber eben mit so einem Step-by-Step-Ansatz, ne, dass man guckt, was könnte man 2026 als erstes mal machen, als ersten Schritt machen. Wo könnte man so einen ersten Anreiz schaffen, dass man eben Unternehmen aus dem Wandlersprivileg vielleicht motiviert, etwas flexibler zu sein, ohne dass sie auf der anderen Seite ihre Privilegien verlieren, sondern dass sie vielleicht sogar noch einen kleinen Bonus bekommen. Das ist ja einfach nur positiv fürs Gesamtenergiesystem, ohne dass es anderen sehr viel wehtut. Und die Unternehmen selber können dann aber schon mal ein Gefühl dafür bekommen, okay, Flexibilität lohnt sich. Und dann kann man ganz anders diese Business Cases eben nochmal rechnen, die sie schon teilweise in der Schublade haben, dass sie sagen, okay, jetzt denken wir mal weiter, ne? Wenn wir jetzt das noch machen und das noch machen, dann können wir noch flexibler sein. Und wenn die das nochmal ein bisschen anpassen in der Regulatorik, dass wir da noch mehr bekommen, dann, ich glaube, dann setzt das schon mal was in Bewegung. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Ja. Ja, Zustimmung.
Schaffst du es schneller als in 1,5 Jahren?
Nee. Da wäre ich sehr froh. Also dieses Thema 19.2, das war eines der ersten Themen, die ich 2014 gelernt habe, als ich in den Bereich gegangen bin. Und da hat sich offensichtlich 10 Jahre oder in der Zwischenzeit niemand dran getraut, und auch aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen, weil das einfach die absolut heiße Kartoffel, da vermischen sich Energiepolitik und Industriepolitik und Dekaden Dekaden von Bestandsschutz sozusagen, das ist ein großes Thema, und das ist ein bisschen undankbar, dass das Thema in der jetzigen Zeit behandelt werden muss. Ich glaube, vor 5 Jahren hätte man die Diskussion einfacher geführt, weil die Industrie jetzt mit 4, 5 Fronten gleichzeitig kämpft. Also das ist vom Timing her denkbar ungünstig, aber es ist längst überfällig, und es ist gut, dass es endlich so entschieden angegangen wird. Also ich glaube, man muss das Thema Netzentgelte zweiteilen. Das Thema individuelle Netzentgelte oder 19.2, das ist etwas, was, glaube ich, sehr schnell kommen wird. Also sehe ich auch so, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre realistische Chance drauf besteht, dass sich da im Positiven was verändert. Plus entsprechende Übergangsregelungen, die es dann geben wird. Das Thema normale Netzentgelte, also Dynamisierung der normalen, der nicht privilegierten Netzentgelte, ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber ich würde auch nicht 10, 15 Jahre sagen. Ich glaube, da sind wir also auch in dem Momentum.
Genau, ich glaube, das geht ein bisschen schneller tatsächlich.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das ab 2026, 2027, dass es da auch erste Ansätze gibt, dass man zumindest anfängt, gerade bei der atypischen Netznutzung, den Hochlastzeitfenstern, wo man einmal im Jahr im Endeffekt fürs nächste Jahr festlegt, okay, wenn ihr in diesen Zeitfenstern auf Verteilnetzebene entsprechend eure Last um 20% reduziert gegenüber der Jahreshöchstlast außerhalb der Zeitfenster, dann bekommt ihr vergünstigte Netzentgelte. Ich glaube, dass diese Fenster kontinuierlicher neu ausgeschrieben werden. Nicht nur einmal im Jahr am Ende des Jahres fürs nächste Jahr, sondern dass man sagt erstmal, okay, vierteljährlich oder halbjährlich, wöchentlich. Irgendwann synthetisiert sich dann daraus eine dynamische Netzentgeltkurve, glaube ich. Das ist so dieses Endgame davon. Aber davor wird es dann eben gerade bei diesen Hochlastzeitfenstern, glaube ich, dann entsprechende Anpassungen geben. Je nachdem, was auch wirklich auf Verteilnetzebene dann passiert und nicht nur prognostiziert wird für ein Jahr. Und der Wetterbericht für ein ganzes Jahr ist immer ein bisschen schwierig.
Also ich halte fest, du sagst, es geht schneller als in 1,5 Jahren, die Dynamisierung.
Nee, auch so 2026, 2027, ich glaube, das dauert einfach.
Das ist ja Teil des Prozesses, also des individuellen, man vergisst ja bei diesen individuellen Netzentgelten, dass es 2 Tatbestände gibt. Das eine ist Bandlast, das ist das viel wichtigere oder viel kritischere und viel schwierigere, das andere ist die Atypik, und das glaube ich auch, da gibt es auch kaum, kontroverse Debatte darüber. Da sind sich, glaube ich, auch alle ziemlich einig.
Genau.
Ich fand den Vorschlag von Neon, den die gebracht haben zu 1902, eigentlich ganz schlau. Wir zahlen einfach alles weiter so wie bisher, aber wir nehmen trotzdem die Privilegien raus. Und dann wenigstens Anreize zu haben, dass die Pläne aus der Schublade kommen. Ich glaube, da wäre schon viel geholfen. Genau, wir kommen jetzt langsam zum Ende von der Podcast-Aufnahme. Das heißt aber nicht, dass das Format zu Ende ist. Wir haben jetzt noch ein bisschen hier. Wir dürfen noch ein bisschen laut sein und miteinander diskutieren. Das Format lebt davon, so Energiezone Community, dass ihr euch miteinander auch austauscht. Das heißt, guckt mal einmal nach links. Jetzt wisst ihr, wo links ist. Und einmal nach rechts. Okay, die Reihe ist ausgenommen. Ihr habt ja sicher noch viele Fragen und viele Themen, die ihr weiter hitzig diskutieren sollt. Stellt euch doch mal einander gleich vor und fragt euch gegenseitig, weil dann sozusagen geht der Austausch los. So, als letztes möchte ich mich noch bedanken nochmal bei Octopus, bei allen, die es ermöglicht haben, dass wir hier heute so sein dürfen. Und insbesondere auch bei meinem Team, Ono Energy. Ich habe ja noch einen richtigen Job eigentlich. Podcast ist ja so on the side. Insbesondere bei Olivia, bei Jonas, bei Verena, bei Christina und bei Mel, glaube ich. Irgendjemand habe ich bestimmt vergessen. Und Octopus Energy natürlich als Host, als Veranstalter. Auch an euch nochmal herzliches Dankeschön. Vielleicht einen Applaus und Yes, und damit geht die mittlerweile 60. Folge der Energiezone schon zu Ende. Ich hoffe, wir konnten euren Ansprüchen an Qualität wieder gerecht werden. Die, wie ich finde, perfekte Mischung aus tiefen Fachinformationen, gesellschaftlicher Relevanz bei dem Thema und auch was zum Lernen für Praktika. Es war für mich besonders inspirierend zu sehen, wie viele wirklich durchdachte Fragen aus dem Publikum kamen. Schade, dass ich die nicht alle rannehmen konnte, aber dafür konnten wir dann alle weiteren Fragen sozusagen off the record beim Networking klären. Für mich, wisst ihr ja, waren diese beiden Energiefrühstücke in Berlin und München ein wirkliches Herzensprojekt und es macht mich auch ein bisschen stolz und macht mir Freude, wie gut die Events ankommen. Gerade in München mit dem anschließenden feuchtfröhlichen Oktoberfestbesuch wird mir in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Aber ja, meldet euch sonst noch gerne für den Newsletter an. Wir haben jetzt so einen allgemeinen Newsletter aufgesetzt, um kein Event dieser Art mehr zu verpassen. Einfach auf der onu.energy Webseite oder web.onu.energy/newsletter anmelden. Aber ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Und dann vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir suchen auch wieder Praktis bei uns im Bereich Business Development. Und ein Chief of Staff haben wir, glaube ich, auch noch ausgeschrieben und ein paar Tech-Rollen. Also schaut immer wieder gerne auch auf unserer Webseite vorbei oder schreibt mir direkt einfach auf LinkedIn beziehungsweise bei uns im Discord-Forum. Ich würde mich natürlich mega freuen über Bewerbungen aus der Energiezone-Community. Also macht's gut und bis bald.